Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Das sind rund 260 mittelständische Unternehmen, verteilt auf das ganze Land und insbesondere natürlich an den Standorten, wo Tierhaltung ist, also auf dem Land. Bei uns geht es immer wieder um Themen rund um die Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche. Heute steht das Thema Politikwechsel auf dem Programm. Nach den Bundestagswahlen wollen wir mit anderen Verbandsvertretern diskutieren, was steht an, welche Forderungen haben wir, und dazu möchte ich einen besonderen Gast begrüßen. Bei mir ist heute Heiko Färber, der Geschäftsführer des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte. Wir haben zusammen bei der letzten Grünen Woche einen Netzwerkabend veranstaltet zum Thema Tiergesundheit und Tierernährung. Herzlich willkommen, Heiko Färber.
Ja, danke, Hermann Josef, für die Einladung.
Ich finde, du solltest unseren Zuhörern einfach mal kurz erklären, wer ist Heiko Färber, und dann vielleicht auch ein bisschen was zum Verband sagen.
Ja, Heiko Färber ist mittlerweile 54 Jahre alt. Ich bin seit jetzt 22 Jahren Geschäftsführer des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte. Davor sozusagen in verschiedenen Stationen des Lobbyismus tätig, auch im freiberuflichen Lobbyismus. Davor Studium der Betriebswirtschaft und Politikwissenschaft in Saarbrücken und in Washington DC. Das ist ja jetzt wieder eine Erwähnung wert. War es ja viele Jahre nicht so. Und insofern auch ein bisschen an den amerikanischen Style von Lobbyismus gewöhnt. Betrachte das natürlich alles, was in Deutschland im Moment mit den Koalitionsverhandlungen passiert, sehr aufmerksam, weil es natürlich direkte oder auch nicht Rückwirkungen auf das haben kann, was für Tiermediziner, für die ich spreche, wichtig ist. Vielleicht noch kurz zwei Sätze zum Bundesverband Praktizierender Tierärzte. Wir sind im Moment um die 8000 Tierärztinnen und Tierärzte. Wir vertreten sozusagen alle Gruppen der praktizierenden Tierärzte, von der Nutztierpraxis über die Kleintierpraxis zu den Pferden. Machen natürlich auch einen strukturellen Wandel durch vom ehemals landwirtschaftlich geprägten Beruf, heute zum eher gesellschaftstier geprägten Beruf, vom ehemals männerdominierten Beruf hin zum frauendominierten Beruf, vom, sage ich mal, selbstständigen Beruf heute zum angestellten Beruf. Und das findet im Moment alles in ganz kurzer Zeit statt und setzt natürlich diesen ganzen Beruf durchaus unter Stress, und es setzt auch den Verband unter Stress, weil wir uns natürlich in gewisser Weise im Moment neu erfinden müssen. Und insofern, um vielleicht gleich einen Aufschlag noch zu machen in Richtung Politik, mir wäre eigentlich gar nicht unrecht vor diesen ganzen Umbrüchen, die wir im Moment in unserem Beruf haben, wenn uns die Politik einfach mal 4 Jahre in Ruhe lassen würde. Dann könnten wir nämlich vielleicht ein bisschen an unseren eigenen brancheninternen Problemen arbeiten.
Ja, es könnte dann sein, dass wahrscheinlich die Politik Entscheidungen trifft, die euch daran hindern, den strukturellen Prozess durchzuführen, oder?
Naja, ich sag mal so, die haben sie ja schon über die ganzen Jahre getroffen, diese Entscheidungen,
Ja.
Die uns letztendlich auch immer aufhalten oder zumindest den Fokus weglenken von den Problemen, die wir im Prinzip angehen müssen, die gar nicht unbedingt nur was mit Agrarpolitik zu tun haben, sondern die im weitesten Sinne natürlich auch was damit zu tun haben, mit Fragen von wie stärke ich Selbstständigkeit? Wie verbessere ich Arbeitsbedingungen? Wie mache ich Arbeitsbedingungen flexibler? Alle diese Dinge, damit überhaupt noch eine Praxis funktionieren kann, die haben wenig mit Agrarpolitik zu tun. Aber die Agrarpolitik hat natürlich in den letzten Jahren immer wieder viel dafür getan, dass wir uns eigentlich nicht um diese Dinge kümmern konnten, sondern es gab ja eine Arzneimittelgesetznovelle nach der anderen. Man kommt ja eigentlich kaum mehr hinterher. Und um überhaupt nur noch im Arzneimittelbereich hinterherzukommen, kann ich mich eigentlich um das andere gar nicht mehr kümmern. Und es wird ja auch immer mehr, und das Schlimme ist ja mit dieser ganzen Arzneimitteldiskussion, es gibt ja immer, es kam ja immer mehr Bürokratie dazu. Das ist ja auch ein ganz, das ist ja sozusagen das, was unsere Mitglieder zum Schluss spüren, dass alles mehr verschult, mehr verschriftlicht werden muss. Was sozusagen entschieden wird, darf ja nicht mehr irgendwo undokumentiert stehen, sondern es muss alles aufgeschrieben werden. Und das ist sozusagen, und selbst im Kleintierbereich muss man sich mal vorstellen, und das macht es eigentlich kompliziert und führt weg, weil man ja keine Zeit mehr hat für irgendwas anderes von der Lösung der eigentlichen Probleme.
Ja, ich spüre, da haben wir etwas Gemeinsames, ja, auch die Futtermittelindustrie, mittelständisch geprägt, aber natürlich etwas größer als der Tierarzt mit seiner Praxis, wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5 Leute oder so. Entbürokratisierung ist wahrscheinlich das Stichwort, ne? Kannst du mal schildern, ich habe das bei eurem Neujahrsempfang gehört, wie viele Stunden so ein Tierarzt nur mit Dokumentation verbringt? Ihr habt da, glaube ich, mal das durchgerechnet.
Ja, wir haben eine Mitgliederumfrage gemacht und dort ist dabei rausgekommen, dass jeder Tierarzt, also egal ob Inhaber oder Angestellt, das ist quasi jetzt auf alle runtergebrochen, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, rund 2 Stunden pro Tag mit Dokumentation beschäftigt ist. Also wenn ich jetzt mal so den klassischen Nutztierarzt hernehme, der ja, nehmen wir mal den angestellten Nutztierarzt, 8 Stunden arbeiten darf, mehr geht ja im Moment nicht, nur in Ausnahmefällen, dann ziehe ich schon mal 2 Stunden ab, dann sitzt er vielleicht noch mal 2 bis 3 Stunden im Auto, ja, dann bleiben noch 3 Stunden tierärztliche Arbeit über.
Ja.
Und da muss man sich natürlich fragen, wenn wir auf der anderen Seite, ich war gerade beim Deutschen Bauerntag, saß ich mit einigen Vertretern von, ich glaube, Rheinland-Pfalz und NRW im Taxi, die mich, als sie gemerkt haben, ich bin von den Tierärzten,
Ja.
alle gefragt haben, sag mal, wo bekomme ich denn eigentlich noch einen Tierarzt her? Auch dieses Phänomen Bürokratie hängt auch damit zusammen, ne, dass es eben diese Tierärzte immer weniger gibt, weil sie immer weniger Zeit haben, tierärztlich zu arbeiten.
Ja, kommt das aus deiner Ansicht ja, wie soll ich mal sagen, im ersten Koalitionspapier oder auch in den Vorschlägen, die gekommen sind, möglicherweise hört man diesen Podcast auch, wenn die Regierungsverhandlungen abgeschlossen sind, aber befürchtet, da steht dann auch wieder nicht alles drin, was wir brauchen. Kommt das da drin vor? Ist das überhaupt immer Grateil oder steht das in ganz anderen Teilen eigentlich des
Na, ich
Regierungsverhandlungs?
weiß nicht, wie du das siehst. Also ich konnte es zumindest mal im Sondierungspapier lesen. Dort steht ja zumindest schon mal das hehre Ziel drin, dass man
Ja.
25% Bürokratie abbauen will. Das wäre ja quasi jede vierte Vorschrift, wenn ich es so richtig verstehe. Allein mir fehlt der Glaube. Also, oder sagen wir mal, sind wir mal gutgläubig und sagen zumindest 25% mehr Zeit haben wir zum Schluss,
Ja.
indem wir eben das nicht mehr schreiben müssen, sondern da sozusagen tierärztlich arbeiten dürfen. Das ist ja sozusagen, was wir im Moment wissen. Ansonsten finde ich, ist der Koalitionsvertragsentwurf, zumindest der jetzt vor den Endverhandlungen, an der Stelle kommt es für mich nicht wirklich deutlich durch, zumindest jetzt im Agrarkapitel nicht. Insofern hoffe ich, dass da noch was reinkommt. Für uns Tierärzte ist ein Satz drin, dass man das Antibiotika-Monitoring nochmal sozusagen überdenken will oder zumindest an EU-Recht anpassen will. Muss man sich ja auch mal vorstellen, ne? Die Deutschen immer weit voraus. Also zumindest. Wir sind ja schon froh, dass man es nur ans EU-Recht anpassen will. Aber da sind wir natürlich als Tierärzteverbände mittlerweile auch einen Schritt weiter, wo wir sagen, dann müssen wir im Prinzip halt auch das EU-Recht ändern, damit wir zum Schluss zu weniger Bürokratie kommen. Auch da würden wir uns natürlich wünschen, und da gibt es ja auch Signale von Seiten der Union zumindest, dass man auch auf EU-Ebene durchaus wieder etwas mehr Impulse setzen will in Richtung Wettbewerbsfähigkeit. Und da gehört, glaube ich, dann auch der Bürokratieabbau dazu. Aber lassen Sie mal umgekehrt fragen, bei euch in der, ihr seid ja nun durchaus auch größere Unternehmen. Bei kleinen ist es ja so, dass der Inhaber sich selber um die Bürokratie kümmern muss. Bei euch machen das ja Stäbe im Regelfalle oder zumindest Leute, die sich mit nichts anderem beschäftigen, ist es dann bei euch auch so ein quälendes Thema?
Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich fördert das den Strukturwandel. Wenn man immer größere, ich sage jetzt mal salopp gesagt, Wasserköpfe hat, weil die halt eben die Organisation drumherum managen müssen, weil die halt eben die Dokumentation von irgendwelchen Kontrollen nachvollziehen müssen, weil die für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, ne, nochmal zusätzliche Nachweise dokumentieren müssen, ne? Wo man sich fragt, ist das, und das ist auch die Frage an dich zurück, bringt das wirklich einen Fortschritt oder nicht? Und das ist bei uns so, dass das letztendlich zu einem strukturellen Wandel geführt hat. Also ein kleines Unternehmen kann diese organisatorischen Dinge, sage ich jetzt mal, Begleiterscheinungen gar nicht mehr erfüllen. Das große Unternehmen kann es, ne? Weil es halt eben dafür dann auch einen entsprechenden Stab hat. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. Wir wollten ja eigentlich auch die Stärke des Mittelstandes, und dazu gehören eben auch Kleinunternehmen, erhalten, weil das oftmals Unternehmen sind, die ganz individuelle Lösungen im Futterbereich produzieren und anbieten. Und das ist sozusagen ein super Vorteil, den der deutsche Markt hat. Ja? Und das ist eben in Gefahr. Und insofern suchen wir danach Fortschritten. Gleichwohl muss ich sagen, und das ist die Frage wieder an dich, finden wir das überhaupt in dem Agrarteil oder ist das nicht ganz woanders?
Ja, das ist halt die Frage. Aber im Agrarteil ist es natürlich besonders, wie soll ich mal sagen, brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Du hast es ja gerade auch schon erwähnt. Dadurch, dass wir natürlich auf der einen Seite die Bundesgesetzgebung haben, als gewisse Rahmengesetzgebung, aber auf der anderen Seite natürlich dann Kontrollen, die ja bis runter auf die
Ja,
Kreisebene gehen. Das ist
genau.
ja unser eigentliches Problem, dass wir nicht mal einheitliche Kontrollen haben. Also ich sage mal, dass man als Verband sozusagen eine einheitliche Empfehlung über ganz Deutschland geben kann, wie man sich aufstellen muss, um zum Beispiel Kontrollen begegnen zu können oder dass man die eben effektiv abarbeiten kann, bis hin zu dem Punkt, dass eben wirklich in jedem Veterinäramt oder jedem Kreis unterschiedlichste Schwerpunkte gesetzt werden, unterschiedliche Kontrollmechanismen greifen, das macht es, glaube ich, in Deutschland total lähmend. Und da muss man halt auch sagen, wir haben uns in den vergangenen Jahren voll ausgelebt im Bürokratismus. Sozusagen, man traut ja der Wirtschaft nicht mehr über den Weg. Egal, wenn ich heute irgendein Unternehmen aufmache, bin ich ja eher auf der kriminellen Seite. Weil man sozusagen, man hat ja das Gefühl, die Gesetze werden so eng um einen rumgelegt, dass man ja kaum mehr was tun kann, kaum mehr was falsch machen kann, weil derjenige, der heute Arbeitgeber ist, ist ja sozusagen eher der Schlechte als der Gute. Und da hat sich echt was in den letzten 30 Jahren, finde ich, verändert. Ich finde das tatsächlich auch gar nicht so, dieses Geschwätz von Kettensäge. Ich glaube tatsächlich, ein Stück weit wird es ohne die ja nicht gehen. Ja? Wie sollen, also glaubst du wirklich daran, dass Bürokraten Bürokratie abschaffen? Also ich glaube da nicht dran, weil da hängt ja der eigene Arbeitsplatz im Zweifel dran. Also insofern, ein Stück weit braucht es zumindest mal, also dass der Baum fällt, braucht es zumindest mal ein Ansägen mit der Kettensäge.
Also ich kann da noch mal einen anderen Ansatz ergänzen. Ich stimme dir da voll zu. Ich erlebe ja immer wieder die Individualisten in der Veterinärmedizin, insbesondere wenn es dann um lokale Entscheidungen geht, wo wir natürlich auch für kämpfen, dass wir da auch gleiche Vorgehensweisen haben. Ja? In den Ländern zum Beispiel, das wird ja manchmal unter dem Vorwand der einzelnen Länder oder Kommunen entscheiden dann auch Veterinärbehörden zum Beispiel schon mal über Themen, wo wir uns wünschen, dass wenn ein Unternehmen übergeordnet tätig ist und nicht nur in einem Kreisgebiet, ja, auch eine einheitliche Lösung bekommt. Ja? Und was ich glaube, was ein wichtiger Ansatzpunkt dafür ist, ich glaube, das eint uns in beiden Berufen, so will ich jetzt mal sagen, ne? Veterinärmediziner bei den Futtermittelherstellern ist, dass wir mehr Leidenschaft brauchen für unsere Berufe, also von extern, also auch mehr Vertrauen, ja, Gewinnung des Vertrauens. Ich glaube, wir haben alle einen super Job gemacht über die letzten 20, 30 Jahre. Wir sind besser geworden. Wir haben fe aus Fehlern gelernt. Und wenn man heute, das Kompliment will ich mal an deine Berufsgruppe geben, wenn man heute mit einem Veterinärmediziner zu tun hat, ist das ein hochspezialisierter Experte, dem man trauen kann, wo man sagen kann, so, okay, was der sagt, das hat Gewicht, ja. Und man muss jetzt nicht noch drei Kontrollen auf dem Hof machen. Während andererseits wir das gleiche Thema auch bei den Futtermittelherstellern haben, wo wir eine extrem hohe Kontrolldichte haben und uns auch wünschen, dass die etwas runtergefahren wird, weil wir auf einem hohen Level sind und auch honoriert werden sollte, dass positive, gute Ergebnisse, die eben zeigen, sind keine Belastungen und so weiter und das Futter ist safe, dann eben dazu führen, dass sich die Anzahl der Kontrollen etwas reduziert. Und das heißt eben, wir brauchen Vertrauen in die Branche und wir brauchen Vertrauen in die hochwertige Lebensmittelproduktion mit all seinen Kompartimenten. Ja, und dafür, das ist, sagen wir mal, unser Job, dafür zu kämpfen, ne, dieses Vertrauen zu schaffen. Aber ich erwarte dann auf der anderen Seite auch von den Bürokraten, sage ich jetzt mal, dass sie uns dieses Vertrauen auch geben. Das kannst du natürlich nicht unbedingt in Papiere reinschreiben, aber ich würde mir erwarten, dass in einem Regierungspapier steht, wir vertrauen unserer Wirtschaft, dass sie mit eigenen Lösungen, mit privatwirtschaftlich organisierten Lösungen, die Fragen dieser Zeit beantwortet und nicht der Staat immer eingreift. Ich weiß nicht,
Genau.
wie ihr es seht, ja?
Also ich meine, für uns zum Beispiel ein Thema, wenn du das ansprichst, das ist ja bei euch auch, wir werden ja mittlerweile bei der Antibiotika-Dokumentation wirklich mit dem staatlichen Antibiotika-Monitoring jedes Milliliter Antibiotikum muss erfasst werden, zukünftig auch im Kleintierbereich unter dem Aspekt Resistenzmonitoring, ja. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, können wir uns eigentlich den Luxus heute noch leisten, so ein System aufzubauen, wenn wir natürlich auch im Rest der Welt sehen, dass man damit, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Die FAO hat gerade prognostiziert, dass der weltweite Antibiotikaeinsatz nochmal massiv zunehmen wird. Und ich frage mich dann immer, und was bringt es uns, wenn wir jetzt auf der Insel Europa noch so strenge Überwachung und noch so detaillierte Dokumentation machen, wo jedes Milliliter Antibiotikum hingeht, wenn das den Rest der Welt nicht interessiert? Dann höre ich immer wieder, ja, einer muss ja der Vorreiter sein. Ich sage, ja, das können wir gerne sein, aber ich muss auch irgendwo ansatzweise dann das Gefühl haben, dass es auch die Nachreiter gibt. Und die sehe ich eben im Moment nicht. Jetzt heißt es natürlich nicht, dass man das Thema Antibiotikaresistenz nicht ernst nehmen soll. Aber ich glaube tatsächlich, dieser Aspekt oder dieser Ansatz, wir müssen sozusagen das immer noch mehr reduzieren, ist vermutlich gescheitert. Das wird nur über die Innovation funktionieren, dass wir sozusagen bessere oder andere Mechanismen finden müssen, um bakterielle Infektionen in Zukunft zu vermeiden.
Ja.
Das wird, und das ist das, was ich glaube ich, was sich auch wieder mehr widerspiegeln muss in deutscher Politik. Wir glauben, wir hängen noch an diesem Punkt, wir wollen alles besser machen und weniger einsetzen etc. Aber ich glaube, um noch mal kurz auf das, was du gesagt hast, und das verbindet sich auch so ein bisschen mit dem, was ich in Amerika in meinem Studium gelernt habe. Ich habe dort auch viel mit Regierungsmitarbeitern zu tun. Und ein Satz ist mir wirklich massiv im Kopf geblieben. Und das ist, glaube ich, genau das, woran Deutschland krankt. Vor 30 Jahren, als ich dort studiert habe, haben amerikanische Regierungsmitarbeiter, das war die Clinton-Administration wohlgemerkt, demokratisch, in Gesprächen gesagt, wofür ist die Regierung in Amerika da? Die Regierung in Amerika ist dafür da, den Unternehmen zu helfen. Wofür ist die Regierung in Deutschland da?
Ja.
Die Unternehmen in Deutschland zu maßregeln, zu kontrollieren oder es im Zweifel sogar besser zu wissen. Und das ist genau die Krux bei der ganzen Geschichte. Wofür ist eine Regierung da? Und da haben wir uns in den letzten Jahren noch deutlich mehr in die Richtung der Besserwisserei entwickelt. Der Staat weiß besser, was gut ist für Deutschland, für Unternehmen, für wen auch immer, als die Unternehmer, die Bürger selber. Und ich glaube, da ist genau der Punkt. Und ich rede jetzt nicht der AfD das Wort, ich bin bekennender Schwarzer, um das hier auch mal zu sagen,
Ja.
sondern ich rede einfach das Wort, dass wir einfach wieder mal anfangen müssen, vernünftig zu werden.
Das ist ja eine krasse Formulierung, die du jetzt gerade eben gemacht hast. Sehr mutig. Jetzt ist, wäre meine Frage, müssen wir dieses Problem in unserem Land selbst lösen? Oder, jetzt sprechen hier zwei Lobbyisten miteinander, oder können wir das teilweise über die EU lösen? Ich hatte nämlich eigentlich vor, dir die Frage zu stellen, dass viele Themen, die wir hier in Deutschland haben, im Grunde genommen europaweit gelöst werden müssen. Aber ist das nicht sozusagen ein Verschiebebahnhof der Probleme und wir müssen eigentlich in Deutschland selbst die Sache in die Hand nehmen und auf ja, einen neuen Weg gehen, sage ich jetzt mal, ne? Einen offensiveren, wirtschaftsfreundlichen Weg. Bleibt dabei meinem Vertrauen.
Naja gut, aber ich sage mal, ich weiß nicht, wie es genau bei euch ist, aber bei uns im Veterinärbereich ist ja mittlerweile fast alles über europäische
Ja, ist bei uns
Gesetzgebung
auch.
reguliert. Das heißt,
Ja.
insofern, wenn wir tatsächlich auch rechtsstaatlich weiterarbeiten wollen, und wir wollen das natürlich, ich denke, das ist ja auch alles sehr vernünftig, dann ist der einzige Weg, das letztendlich über Brüssel zu ändern. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch in Brüssel angekommen ist, dass so wie es gelaufen ist, nicht weitergehen kann. Ich hatte vor kurzem mal eine Statistik gesehen, in den 4 Jahren, also da wurde die von der Leyen-Kommission 1 und die Biden-Administration verglichen. In dem Zeitraum, in den 4 Jahren hat die Biden-Administration, ich glaube, es waren 3.000 oder 4.000 neue Gesetze erlassen. Und im gleichen Zeitraum hat die von der Leyen-Kommission 1 13.000 Gesetze neu erlassen und Verordnungen. Und da merkt man ja schon, dass da irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, und irgendwann es eben auch die Luft den Unternehmen abschnürt. Aber ich glaube tatsächlich, da muss jetzt auch dran gegangen werden. Und ich glaube auch tatsächlich, Brüssel hat es verstanden. Es gibt ja neue Mehrheiten im Parlament, die durchaus wirtschaftsfreundlicher sind. Es gibt auch von der Leyen hat ja schon angedeutet, dass man zum Beispiel für uns wichtig den Green Deal ein Stück weit aufmachen will.
Ja.
Was genau das bedeutet, muss dann noch durchbuchstabiert werden. Es gibt, glaube ich, mit den Kommissaren, die für unsere Themen zuständig sind, gibt es, glaube ich, auch Hoffnung zumindest, dass man sowas machen kann. Die polnische Ratspräsidentschaft, die aktuelle, hat ja auch das Thema Bürokratieabbau ganz oben angesetzt. Man muss jetzt mal abwarten. Aber ich habe schon den Eindruck, wenn jetzt vor allem auch die deutsche Bundesregierung wieder mit mehr Inbrunst in Europa auftritt, und das ist ja durchaus, glaube ich, mittlerweile Konsens, dass die letzte Bundesregierung das Europathema nicht so wirklich gut gespielt hat. Dass, wenn man dort wieder etwas mit mehr Druck und auch mit dem deutschen Gewicht auftritt, dass man dort auch einiges erreichen kann und auch Bündnispartner finden kann. Und vor allem, wenn man den Schwerpunkt Bürokratieabbau auch setzt, glaube ich, dass man jetzt relativ schnell eine Einheit zwischen Kommission, Rat und Parlament hinbekommen sollte. Und ich hoffe natürlich, dass auch zum Schluss im Agrarbereich dann was vor sich geht, was wir dann auch in Deutschland in gar nicht allzu ferner Zukunft spüren.
Ich sehe, wir sind uns da einig. Ich gucke jetzt auf die Zeit. Unsere Zeit ist schon zu Ende. Aber ich
Und
würde gerne noch mal ein wenig versuchen, den privaten Heiko Färber zu entdecken. Deswegen, das passt jetzt ganz gut. Vielleicht fang mal einen Satz an und wenn du den bitte mal zu Ende führst. Wenn ich in Berlin war, dann.
bin ich immer froh, wenn ich wieder auf dem Land zurück bin.
Das passt in meine Forderung, die wir als DVT haben. Wir müssen wieder mehr Leidenschaft für den ländlichen Raum bekommen. Ja? Berlin oder Brüssel?
Brüssel.
Brüssel oder Washington?
Washington ist schöner, aber Brüssel halt, ich sag mal, ist natürlich das, wo ich sozusagen als deutscher Interessenvertreter besser Geld verdienen kann.
Okay. Berlin oder München?
Also, wenn ich es jetzt privat aussuchen müsste und wenn ich sozusagen den Spaßfaktor bei der Arbeit erhöhen möchte, würde ich tatsächlich lieber nach München fahren.
Deshalb habt ihr auch euren Kongress viele Jahre in München gemacht. Ich glaube, dieses Kapitel ist beendet worden, nicht? Korrekt?
Genau, also München ist natürlich, München ist natürlich, und das muss man auch sagen, ich meine, es ist ja eine Stadt, die vormacht, vielleicht auch eine Landesregierung, die vormacht, dass man Innovation immer noch anziehen kann. Und ich meine, wenn man sieht, was da in München in den letzten Jahren entstanden ist, und auch die Tech-Giganten gehen ja nicht ohne Grund nach München, dann ist es natürlich für kleine Verbände wie uns, die dann irgendwo noch einen Kongress machen wollen, sind natürlich die Preise total aus den Fugen geraten.
Ja.
Also wir leiden darunter, aber grundsätzlich finde ich das natürlich toll, dass es noch solche Cluster gibt. die sozusagen sagen, hier, wir wollen diese Firmen haben und wir ziehen die an. Und wenn ich es richtig verstehe, ja auch ohne allzu große Subventionen, nur mit guten Rahmenbedingungen. Das ist ja sozusagen, finde ich ja, den Clou dabei, ne? Ich meine, wir müssen ja auch in Deutschland wieder mal wegkommen, dass wir glauben, alles, was zukunftsfähig ist, muss erstmal viel Subventionen kriegen. Dann sind die Subventionen ausgezahlt und dann ist es für die Firma irgendwie weg oder pleite.
Ja. So, der letzte Satz, den du vervollständigen solltest, der lautet: Ich finde Politik gut, wenn.
Wenn sie Leidenschaft hat, wenn sie Kompass hat, wenn sie ja vor allem Leidenschaft hat und wenn Politiker keine Angst haben zu reden, nicht immer nur sozusagen, wie es halt oft ist, dieses abgeschmirgelte Deutsch. Oder dieses Politikerdeutsch haben, sondern einfach geradeaus reden und so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Und ich sage mal, leider, und den Satz erlaubst du mir bitte noch, da waren Helmut Kohl und Gerhard Schröder die letzten, die sich das getraut haben. Obwohl alle, ganz Deutschland geschrien hat, die haben gesagt, was sie für richtig und
Ja. Yeah.
was sie einfach gedacht haben. Und solche Politiker würde ich mir wieder wünschen, dann glaube ich auch wirklich, dass wir es nicht so schwer hätten mit den extremen Parteien.
Das war Heiko Färber, Geschäftsführer des Bundesverband der praktizierenden Tierärzte mit 8000 Mitgliedern, der führende Verband für die Tierärzte in Deutschland. Vielen Dank, lieber Heiko, und ich verabschiede mich auch von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss von mir.
Danke.